Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. In dieser Lesart werden Ihnen Gedichte begegnen wie dieses hier.
All mein Schmerz ertränke ich in Küssen. All mein Geheimnis trage ich wie ein Kind. Ich bin ein Blatt, zu früh vom Baum gerissen. Ob alle Liebenden so einsam sind?
Ein Gedicht von Mascha Kaleko mit der markanten Stimme von Katharina Thalbach. Diese Aufnahme, die stammt aus einem Hörbuch nach einer Mascha Kaleko-Sammlung, die der renommierte Autor Daniel Kehlmann vor kurzem herausgegeben hat. Und dieses Kaleko-Hörbuch werden wir Ihnen vorstellen in 40 Minuten etwa. Die bärtige Frau, so heißt der neue Roman von Bettina Wilpert. Und dieser Roman, der wird angekündigt als Buch über den Körper, als radikale Körperliteratur, als Roman über Schwangerschaft und Mutterschaft. Bettina Wilpert hat vorher zwei andere viel beachtete Romane veröffentlicht. Sie lebt in Leipzig und dort ist sie jetzt für uns im Studio. Hallo, seien Sie willkommen, Frau Wilpert.
Hallo, guten Morgen.
Wenn man Ihr Buch zur Hand nimmt, dann sieht man auf dem Umschlag erstmal einen Ausschnitt aus dem Gemälde, die Entstehung der Milchstraße von Jacopo Tintoretto. Warum ist denn dieses alte Gemälde aus dem 16. Jahrhundert ein gutes Umschlagbild für Ihren neuen Roman?
Ich freue mich sehr, dass es auf den Umschlag gefunden hat. Einmal wird es im Buch auch beschrieben und ich fand es aber eben sehr passend, weil das ganz viel, was im Buch vorkommt, so ein bisschen zusammenfasst. Also das Bild zeigt Juno und die ganz nackt ist und Jupiter hält ein Kind an ihre Brust und zwar Herkules. Und es ist aber nicht ihr Kind und sie wacht auf und stößt das Kind weg und Herkules soll die Milch von ihr trinken, weil nur ihre Milch macht unsterblich. Sie stößt dann aber das Kind weg und dann spritzt ihre Milch nach oben und unten und oben entsteht dann die Milchstraße. Also so haben sich das die alten Griechen gedacht und das finde ich irgendwie ganz schön, dass sozusagen Muttermilch die Milchstraße entstehen hat lassen. Und dann gleichzeitig ist für mich in dem Bild irgendwie, ne, es ist ja irgendwie auch sehr übergriffig, wenn ein Mann ein fremdes Kind ranhält. Also das heißt, ist für mich auch so ein bisschen, worum es auch immer wieder im Roman geht, dass man sich irgendwie als Mutter irgendwie richtig verhalten muss und die Gesellschaft eben bestimmte Erwartungen an eine hat, die man dann aber vielleicht gar nicht erfüllen kann. Und eben das Stillen kommt eben auch viel im Buch vor.
Ja, ja.
Und dann fand ich es eben ein anderer Strang, der im Buch auch immer wieder vorkommt, ist so die christliche Prägung der Protagonistin. Und es ist zwar kein christliches Bild, aber es hat ja trotzdem so ein bisschen so Anlehnung an so, ja, trotzdem auch irgendwie so, wie halt damals so im 17., 16. Jahrhundert gemalt wurde.
Was Sie alles in diesem Bild sehen, bin ich schon mal beeindruckt. Und eben Muttermilch stillen, das Verhältnis, das dadurch entsteht zwischen der Stillenden und dem Kind, das ist ein ganz wichtiges Thema, auch in dem Roman. Wie ist überhaupt bei Ihnen die Idee entstanden, einen Roman zu schreiben, in dem es ja eben vor allem auch ums Muttersein geht?
Das ist, glaube ich, mein erster Roman, der so stark autobiografisch geprägt ist. Das kann man sich, glaube ich, auch schon unschwer denken. Also ich habe selbst zwei kleine Kinder und als vor 4 Jahren mein erstes Kind geboren wurde, habe ich eben angefangen, ganz viel auch so Literatur über Mutterschaft zu lesen, also Rachel Cusk zum Beispiel oder Antonia Baum im deutschsprachigen Raum. Und habe dann auch so einen anderen Strang, wie es entstanden ist, dass ich dann angefangen habe, bei Instagram tatsächlich so kleine Texte auch zu schreiben, was irgendwie ganz gut ging, auch neben dem Baby sozusagen schnell kleine Texte rauszuhauen und dann gemerkt habe, oh, ich habe da irgendwie ganz viel Bedürfnis drüber zu schreiben, über eben das Stillen und diese ganze, also es geht ja auch viel um die Schwangerschaft, so diese, wie sich dann der Körper verändert durch die Schwangerschaft und eben das Wochenbett und diese ganzen Ausscheidungen, sage ich jetzt mal, die da auch, kommen auch im Buch vor und ja, hatte einfach so ein großes Bedürfnis, ja, das darüber zu schreiben.
Wenn Sie gerade jetzt Ausscheidungen sagen und so, ist das Buch in dem Sinne radikale Körperliteratur, wie Ihr Verlag hinten drauf geschrieben hat oder wie verstehen Sie diese Kategorisierung?
Ja, das hat natürlich der Verlag sich ausgedacht, das weiß ich nicht, ob ich das auch unbedingt so gesagt hätte, aber ich finde, also nee, kann man bestimmt so sagen. Vielleicht, ich glaube, weil es wirklich so sehr ins Detail geht und so ein bisschen, also für mich war so auch ein springender Punkt an dem Projekt zu sagen, dass dieses Körperliche ja eigentlich auch lange als so was Negatives angesehen wurde. Also eben, ne, der Mann wird so mit Vernunft assoziiert und die Frau mit Natur. Und das ist dann immer ja so was Negatives, eben so die Menstruation, darüber darf man nicht reden. Und dann eben zu sagen, nee, das ist eben was, da reden ganz viele Leute drüber. Also ich habe jetzt sozusagen in persönlichen Gesprächen einfach mit Freundinnen, die auch Babys haben, da tauscht man sich ja drüber aus und sagt so, oh Mensch, was machst denn du beim Milchstau? Nimmst du da Kohl und machst es auf die Brüste oder so? Ne?
Also, oder Quark.
Quark ist auch super, genau. Also ne, das heißt, es gibt dann ganz viele Gespräche, die geführt werden, aber es gibt, wie gesagt, schon andere Bücher, auch die andere AutorInnen, die darüber geschrieben haben. Aber da wollte ich eben sagen, ne, das will ich eben ganz im Detail auch beschreiben, weil das eben auch die Lebensrealität von vielen Menschen eben auch ist.
Und wenn Sie jetzt sagen, das ist jetzt ganz besonders stark an Ihrer Autobiografie angedockt, dieses Buch. Sie haben aber jetzt keinen Memoir geschrieben oder einen autobiografischen Essay oder im eigentlichen Sinn autobiografische Literatur, sondern eben einen Roman. Warum diese Formentscheidung?
Ja, nee, da habe ich auch ganz lange drüber nachgedacht und war eben eine bewusste Entscheidung, eben zu sagen, das ist nicht autofiktional. Ich erzähle jetzt nicht über die Schriftstellerin Bettina Wilpert, die ein Kind bekommen hat. Ich glaube, weil ich gemerkt habe, die Ich-Perspektive, da konnte ich es nicht so gut schreiben. Der Roman ist ja in der dritten Person erzählt und da hatte ich den Eindruck, ich kann durch diese Draufsicht so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen mehr Abstand dazu und kann das besser schreiben. Und ich fand sozusagen auch einerseits einen Schutz für mich als auch für andere Personen. Mhm. Also ne, sozusagen, ich gehe offen damit um und sage, es ist autobiografisch, aber viele Sachen sind natürlich trotzdem ausgedacht, oder nicht? Ich habe auch eine Mutter und einen Partner, wie die Alex im Roman auch, und die sind vielleicht auch zu 30-40% oder so, entsprechen die den realen Personen, aber eben nicht zu 100% oder so. Und bei der Autofiktionalität, da spielen die Leute natürlich auch immer mit der Realität, aber so hatte ich das Gefühl, sowohl, da kann ich sowohl mich als auch mein Umfeld irgendwie noch mal besser schützen tatsächlich.
Dann lassen Sie uns mal reingehen in das Buch. Wenn man jetzt jemanden nachdenken lassen will über eine Situation, in der sie ist, dann entfernt man ja diese Person am besten aus der Situation. Das machen Sie auch mit Ihrer Erzählerin Alex. Die holen Sie weg von Ihrer Tochter, Ihrer einjährigen Tochter Paula und Ihrem Partner Oliver in Leipzig. Und Sie schicken diese Alex zu ihrer eigenen Mutter nach Bayern. Diese Mutter, die hat sich ein Bein gebrochen, braucht Hilfe bei einem kleinen Umzug innerhalb ihres Hauses. Also Alex ist jetzt weg von ihrem Kind, zum ersten Mal länger, seit das Kind auf der Welt ist, nach einem Jahr. Wie denkt sie denn jetzt von dort aus der Ferne an ihre kleine Tochter?
Ja, ich hatte, glaube ich, das war eben auch so der Schreibanlass, dass ich dieses Bild im Kopf hatte, wie sie so am Fenster steht und so denkt, ah, wow, jetzt bin ich das erste Mal alleine, jetzt kann ich irgendwie Sport machen oder ich kann mich einfach aufs Bett legen und gar nichts machen und alleine schlafen, endlich mal im Bett. Und dann merkt sie aber, sie ist irgendwie gar nicht so erleichtert, wie sie dachte und vermisst eben ihr Kind auch sehr stark, weil sie eben merkt, dass sie durch das Stillen und die ganze Erfahrung der Schwangerschaft, sie waren ja wirklich mal sozusagen ein Körper oder das Kind war in ihrem Körper, dass es für sie gar nicht so leicht ist, das zu verarbeiten, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Und das löst dann eben so einen ganzen Reflexionsprozess aus über eben die Geburt, die Schwangerschaft, aber auch schon die Zeit davor. Warum wollte sie überhaupt Kinder kriegen? Warum mit ihrem Partner und so weiter? Ja.
Der Roman, um mal ein bisschen die Struktur zu beschreiben, hat jetzt so zwei Schichten. Die äußere Struktur, das sind die 4 Tage, die Alex bei ihrer Mutter in Bayern ist. Da kommt später auch noch ihre ältere Schwester dazu. Und der Ablauf dieser 4 Tage, einen Raum ausräumen, Möbel umstellen, das ist sowas wie das äußere Gerüst des Romans. Und darin eingebaut ist diese Erzählung von Alex Weg. Sie haben es auch gerade schon ein bisschen angesprochen, von ihrer Kinderzeit über das Studium in Wien mit bisexuellen Erfahrungen gehören da zum Beispiel dazu, bis zu ihrem Leben dann in Leipzig, Versuche schwanger zu werden, das klappt länger nicht, dann bis zur Geburt und zum Leben eben mit dem kleinen Kind. Jetzt berichten Sie davon, also in meiner Wahrnehmung, über weite Strecken in einem sehr unaufgeregten, ja fast sachlichen Ton, wie in einer Chronik, so habe ich das wahrgenommen. Oder wie würden Sie sagen, was für einen Ton haben Sie da gesucht und gefunden?
Ich habe eben schon viel ausprobiert. Ich habe es eben auch mal in der Ich-Perspektive geschrieben, aber wie gesagt, das war mir dann zu nah. Deswegen ist es vielleicht durch die dritte Person eben so ein bisschen distanziert geworden. Und ja, ich glaube, mir fällt es ganz schwer, die Frage zu beantworten, weil das war bei meinen anderen beiden Romanen auch schon so, dass die Leute das oft als Rückmeldung kam, sie sind so nüchtern oder so erzählt. Und ich kann das, ich glaube, ich erzähle einfach so. Also das kommt sozusagen in gewisser Weise auch natürlich. Also bei dem Roman habe ich zum Beispiel jetzt sehr wenig geplant und wusste, ich kann mich jetzt einfach auf mich verlassen und ich kann einfach drauf losschreiben. Und das klappt dann auch. Das war ein ganz schönes Gefühl. Und ich glaube, was es vielleicht auch immer so nüchtern macht, dass ich zum Beispiel wenig, ich benutze eigentlich nie Vergleiche oder Metaphern, weil ich das Gefühl habe, ich kann das nicht gut und dann habe ich lieber keinen Vergleich drin als einen schlechten. Mhm. Aber das macht es vielleicht, ne, weil es sozusagen, es ist jetzt keine blumige Sprache und ich benutze auch kaum Adjektive, weil ich das ist einfach auch so eine Geschmacksfrage.
Ja.
Das führt dann vielleicht ein bisschen dazu, dass es sich so ein bisschen nüchtern oder so liest. Aber es ist jetzt, glaube ich, gar nicht so ganz bewusst von mir so angelegt.
Es gibt dann eine Stelle in dem Roman, das ist fast wie so ein Scharnier, wo sich der Ton ändert, wo der Text auch anders gesetzt ist, fast wie Gedichte gesetzt mit so vielen Zeilenbrüchen. Das ist der Tag der Geburt, als eben Alex Mutter wird, ihr Kind zur Welt bringt. Ist das so, weil diese ungeheure Erfahrung der Geburt dann auch eine andere Sprache dann doch braucht?
Ja, genau. Also das war mir irgendwie, dieses Geburtskapitel ist für mich schon so eins der zentralsten und war auch eine Hauptmotivation, um den Roman irgendwie zu schreiben, weil es eben einerseits für mich persönlich so eine, jetzt beide Geburten, sehr krasse Erfahrungen waren, als auch, dass eben Geburten in der Literatur kaum vorkommen oder halt immer nur so zwei Sätze oder so, aber sie nie ausführlich beschrieben werden, obwohl ja viele Geburten ja auch, ne, auch tagelang oder so dauern. Und dann hatte ich eben das Gefühl, dass es so, also im Roman wird es, glaube ich, auch einmal so gesagt, dass so bei der Geburt treffen Leben und Tod aufeinander. Und ich fand das eben wirklich so eine sehr eben wiederum körperliche Erfahrung, die so anders ist als der Rest des Lebens, weil ja unser Leben jetzt größtenteils, sage ich jetzt mal, bei den so jetzt in unserem Milieu ist ja keine körperliche Arbeit oder so vorhanden. Das heißt, ich war dann jetzt persönlich auch überrascht davon, wie, ne, von dieser körperlichen Kraft sozusagen, die davon ausgeht und wollte das irgendwie gerne, ja, einfach gerne anders darstellen, um das irgendwie genau deutlich zu machen.
Dann habe ich noch eine Frage. Der Roman heißt ja, wie gesagt, Die bärtige Frau. Das bezieht sich auf ein Bild des spanischen Malers José de Ribera. Taucht auch auf in Ihrem Buch in einer ganz eigenen Variante. Aber warum heißt der Roman Die bärtige Frau?
Ja, da will ich vielleicht gar nicht so viel dazu sagen. Aber ich mochte eben auch das Bild. Also das Bild zeigt eine Frau mit Bart, die ein Kind stillt, aber wenn man das erste Mal das Bild ansieht, dann denken, glaube ich, viele Leute, oder ich dachte das auf jeden Fall, oh, das ist ja ein Mann, warum stillt denn der Mann jetzt das Kind, was ist denn da los? So eine Art Vexierbild, dass man zwei verschiedene Sachen auf dem Bild erkennen kann, je nachdem, wie man blickt. Und das finde ich eben auch irgendwie ganz schön für Mutterschaft, das ist auch immer so eine, für mich macht Mutterschaft auch ganz viel so eine Ambivalenz aus und so eine Gleichzeitigkeit, also dass man gleichzeitig das Kind total liebt, aber dann ist man doch auch total erschöpft und manchmal auch total wütend und total genervt vom Kind. Und das fand ich, genau, drückt sich in dem Bild ganz schön aus. Plus der andere Teil, das hatten Sie auch schon gesagt, zum Beispiel geht es eben auch immer wieder um ihre sexuellen Erfahrungen, über Bisexualität oder darüber, dass sie sich gar nicht so weiblich fühlt, wie sie jetzt so als Schwangere gelesen wird. Und ne, die bärtige Frau ist ja auch so ein bisschen queer oder so, sage ich jetzt mal, der Titel. Das fand ich dann auch sehr passend.
Der neue Roman von Bettina Wilpert, Die bärtige Frau. Im Verbrecherverlag ist das Buch erschienen mit 192 Seiten, 22 Euro ist der Preis. Heute Abend gibt es übrigens die zweite Premiere des Buches. Es gab schon eine letzte Woche in Berlin, heute Abend im Literaturhaus Leipzig. Frau Wilpert, schöne zweite Premiere heute Abend wünsche ich und vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Hi, ich bin Max Thielemann und ich habe einen Roman geschrieben, der heißt Von Norden rollt ein Donner.
Und den stellt er heute im niedersächsischen Uelsen vor.
Es geht um einen jungen Schäfer, Janis Kohlmeier, der bei seiner Arbeit auf der Heide etwas für ihn sehr Bedrohliches findet.
Da tauchen die Schatten der Vergangenheit in seiner Familie auf. Und da ist der Wolf, der Schafe reißt.
Auf das Thema von meinem Roman bin ich über die Diskussion um den Wolf gekommen, der seit knapp 10 Jahren wieder in Niedersachsen unterwegs ist. So dieses Thema von dem Wolf als Bedrohung einer sehr idyllischen Heimat, die Lüneburger Heide quasi in den Köpfen vieler Menschen, glaube ich, ist.
Markus Thielemann liest aus Von Norden rollt ein Donner. Heute um 19.30 Uhr in der historischen Gaststätte Rosenthal in Uelsen, am Donnerstag in Barsinghausen. Auf über 1000 Seiten erzählt Thomas Mann, wie Hans Castorp für mehrere Jahre seinen Cousin in einem Lungenheilsanatorium in der Schweiz besucht. Sein Roman Der Zauberberg erschien vor 100 Jahren. Thomas Manns Geburtsort Lübeck widmet dem Buch eine große Ausstellung und führt in 7 Stationen in den komplexen Kosmos des Romans ein. Carmen Heuer, Leiterin des Buddenbrook-Hauses.
Es sind die grundlegenden Menschheitsthemen, die in diesem Roman verhandelt werden, vom Sinn des Lebens. Was machen wir mit der Zeit, die uns zur Verfügung gestellt wird? Es geht um Liebe, Begehren, es geht um Tod, um Krankheit, um Sterben. Und gerade der politische Gehalt dieses Buches, der ja im Verlauf des Textes immer stärker wird, ist von erschreckender Aktualität.
Der Zauberberg, Fiebertraum und Höhenrausch. Die Ausstellung ist wegen Umbauarbeiten des Buddenbrook-Hauses bis zum 1. März im St. Annen-Museum in Lübeck zu sehen. Ein Mutmacher in dunklen Zeiten. Mit seinem Buch Tu was möchte der Politiker und Influencer Ruprecht Polenz zur Verteidigung der Demokratie aufrufen. Der frühere CDU-Generalsekretär wehrt sich gegen Rechtsextreme und Demokratieverächter von innen und außen. Heute liest er in Halle.
Letztlich läuft alles auf die Frage raus, bleiben wir von unserer Demokratie überzeugt oder gelingt es den Feinden unserer Demokratie, uns davon zu überzeugen, dass die Demokratie nicht die richtige Staatsform mehr sei.
Er beschreibt in seinem Buch Möglichkeiten, um sich politisch zu engagieren. Anfangen kann man damit schon im Kleinen, so Polenz.
Wenn beim Mittagessen in der Betriebskantine irgendjemand einen ausländerfeindlichen oder sexistischen Bemerkungen macht, dann hat man die Möglichkeit, man redet mit dem Nachbarn darüber, warum Deutschland gegen Spanien keinen Elfmeter bekommen hat, oder aber man widerspricht.
Tu was, kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie. Die Lesung mit Ruprecht Polenz heute um 19 Uhr im Literaturhaus in Halle am 26. März in Freiberg.
Susanne von Schenk war das mit ihren Literaturtipps.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Falls Sie nicht sowieso kürzlich eine Ekstase erlebt haben, wir haben jetzt eine Erinnerung daran für Sie mit einem Buch über Ekstasen. Und wenn Sie dauernd Ekstasen haben, dann können Sie Ihre Erfahrungen vielleicht ja vergleichen mit denen in dem Buch. Berauscht der Sinne beraubt, eine Geschichte der Ekstase. So heißt dieses Buch. Geschrieben hat es die Mittelalterforscherin Rasha Kirakosian und Susanne Billig hat es für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo.
Fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an der Basis an. Was sind denn überhaupt alles Ekstasen für diese Forscherin Rasha Kirakosian?
Ja, sie schlägt da in ihrem Buch einen wirklich denkbar weiten Bogen. Es geht da einmal um die individuelle Ebene, also Trancezustände, Visionen, Flow-Erlebnisse, würden wir heute sagen, oder drogeninduzierte Ekstase-Erfahrungen, Nahtoderlebnisse oder auch Offenbarungen, die nur Einzelne erfahren. Saulus hat die Stimme, die ihn zur Umkehr gerufen hat, nur selbst gehört und ist dann zu Paulus geworden. Und dann hat sie aber natürlich auch im Blick, dass Ekstase-Erfahrungen gemeinschaftlich auf vielfältige Weise gesucht werden. In unserer Kultur ist wohl das Fußballstadion die sozial akzeptierteste Form der Massenekstase.
Und das sind ja jetzt sehr unterschiedliche Phänomene von Saulus Paulus zum Fußballstadion. Wie sortiert sie das denn, diesen vielen Stoff?
Also sie nimmt sich in 5 Kapiteln, so teilt sie es auf, jeweils einen Aspekt vor. Sie möchte keinesfalls die Sache chronologisch durch das Buch führen, sondern sie möchte eben in jedem Kapitel quer durch die Epochen gehen, quer durch die Kulturen gehen, die verschiedensten Deutungen auch betrachten, religiöse Deutungen, literarische Deutungen, medizinische Deutungen. Also wir haben zum Beispiel ein Kapitel, da geht es um die Schmerzensfreude, das ist ein Wort Goethes. Das ist natürlich auch ein Thema, das im Christentum eine große Rolle spielt. Heilige zeichnen sich häufig dadurch aus, dass sie den Leidensweg Christi auch körperlich, persönlich nachvollziehen wollen und ihm dabei selig nahe kommen wollen. Aber in demselben Kapitel kann die Autorin auch flugs springen zum Thema SM-Praktiken oder Selbstverletzung, sich ins eigene Fleisch schneiden, um andere Formen des Schmerzes nicht mehr ertragen zu müssen. Oder ein anderes Kapitel erkundet die weibliche Ekstase. Und da gibt es als historische Konstante, dass die quer durch die Zeiten immer viel erfacht erfahren hat. Und Hexenverfolgung gibt es bis heute. Damit befasst sich das Buch. Oder vielleicht als letztes Beispiel, es gibt ein Kapitel zu dem schönen Thema Tanzen und Ekstase.
Und in nochmal ganz viel Verschiedenheit. Gibt es in all dem sowas wie eine Kernthese über die Ekstase?
Ja, man kann vielleicht eher sagen, dass es sowas wie Leitmotive gibt, die sich durch das Buch ziehen. Also zum einen geht es der Autorin immer darum, Vielschichtigkeit aufzuzeigen. Ekstase ist eben nicht klar definierbar, sagt sie, sondern wir haben da ein riesiges Spektrum an Erfahrungen vor sich, die eben in unterschiedlichen Kulturen, Zeiten oder auch sozialen Schichten ganz unterschiedlich sich zeigen und auch gedeutet, interpretiert werden. Also was uns heute psychisch krank erscheint, kann in früheren Jahrhunderten hoch angesehene, ehrenwerte religiöse Praxis sein. Oder was den einen ein absolut ernstzunehmender Fußball-Samstag im Stadion ist, ist für andere primitives und verachtenswertes Verhalten. Ein anderes Leitmotiv des Buches ist so die Ambivalenz der Ekstase. Sie zeichnet immer wieder nach, wie Ekstasezustände einerseits hochgeachtet werden, weil sie mit oder ohne Drogen, sie ist da relativ urteilsfrei, zu Erkenntnis führen sollen, zu Inspiration, spiritueller Erhebung oder Clubnächten in seliger Liebe durchtanzt. Aber Ekstase wird immer auch verachtet als Kommerz, als gesundheitlicher Ruin, als esoterische Verirrtheit.
Aber vorurteilsfrei, es gibt ja jetzt wirklich auch ekstatische Ereignisse in so Massenausschreitungen zum Beispiel, die ja dann wirklich hochproblematisch sind. Ist sie da dann auch vorurteilsfrei?
Ja, sie hat sogar tatsächlich zu dem Thema auch ein eigenes Kapitel im Buch. Und da führt sie erstmal so aus, dass Massenerfahrung natürlich Verzücktheit hervorrufen kann. Und in der Ekstase geraten Menschen in der Masse dann außer sich, können die eigenen Affekte nicht mehr kontrollieren oder wollen das vielleicht auch nicht. Und genau an dem Punkt wird die Ekstase dann eben zum Fanatismus hin manipuliert. Erst die Masse zusammenrufen, dann das Pogrom, die Lynchjustiz oder der faschistische Massenaufmarsch. Aber sie hatte auch viel banalere Beispiele, interessanterweise. Scharen von Touristen fallen in südamerikanische Länder ein, um dort bestimmte Drogen, Ayahuasca, und bestimmte Rituale zu konsumieren. Die beheimateten Kulturen, sie sehen die Integrität ihrer Rituale verletzt und zeigen Auflösungserscheinungen durch Massenextasentourismus.
Jetzt ist ja die Autorin Kulturwissenschaftlerin, eben Mittelalterforscherin. Und ich muss jetzt auch daran denken, heute sagen ja manche, dass die religiöse Ekstatikerin Hildegard von Bingen, dass die doch eigentlich nur Migräne hatte und deshalb Visionen. Solche naturwissenschaftlichen, beziehungsweise hier in dem Fall medizinischen Erklärungen, spielen die dann bei dieser Kulturwissenschaftlerin auch eine Rolle?
Ja, sie befasst sich damit, genauso wie mit allem anderen. Ausführlich, anspruchsvoll, immer auch übrigens sehr unterhaltsam geschrieben. Also sie hat einen schönen, lockeren Stil manchmal. Diese naturwissenschaftlichen Deutungen sind für sie eine wichtige Erklärungsebene, aber nur eine neben anderen. Und die lassen die kulturellen oder sozialen oder auch persönlichen Dimensionen nicht einfach verschwinden. Ganz egal, was ein Neurologe über mein Gehirn in Trance sagt, bleibt es doch eine subjektive Erfahrung, der ich in meinem Leben auch eine eigene Deutung gebe, die auch wichtig bleibt. Oder Hildegard von Bingen lebte und fühlte in ihrer Zeit, ganz egal, was da vielleicht in ihrem Gehirn neurologisch los war, in komplexen Vorstellungen von Religiosität und Gotteserkenntnis. Das einfach auszublenden, wäre für sie zu simpel gedacht. Also dieses Buch zelebriert, feiert, wertschätzt Komplexität.
Das Buch von Rasha Kirakosian, Berauscht der Sinne, beraubt, eine Geschichte der Ekstase, im Propyläen Verlag erschienen mit 416 Seiten. Für 28 Euro ist das Buch zu haben. Für uns hat es Susanne Billig rezensiert. Ganz herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Simone Buchholz. Ich bin Schriftstellerin. Ich habe lange Zeit Kriminalromane geschrieben. Jetzt schreibe ich andere Sachen, beschäftige mich nicht mehr so viel mit Gewalt, sondern mit dem Leben und dem Tod und der Liebe dazwischen. Zum Beispiel in meinem aktuellen Roman Nach uns der Himmel, der bei Surkamp erschienen ist. Und das Buch meines Lebens, beziehungsweise das eine Buch, das aus den Büchern meines Lebens herausragt, weil ich immer wieder dazu greife, sind die New Yorker Geschichten von Dorothy Parker. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das Buch zum ersten Mal in die Hand bekam und in welcher Ausgabe. Ich weiß nur, dass ich vor ungefähr 30 Jahren zum ersten Mal in New York war und das Algonquin Hotel so schön fand und angefangen habe, mich mit diesem Hotel zu beschäftigen. Und dann auf den Tisch von Dorothy Parker im Algonquin Hotel stieß und mich angefangen habe, mit dieser Frau zu beschäftigen, weil die mich interessiert hat, dieses zarte, harte, Wesen und habe dann relativ schnell angefangen, ihre Geschichten zu lesen, nachdem ich festgestellt habe, dass sie nie einen Roman geschrieben hat. Sie hat aber wahnsinnig viel produziert. Sie hat Theaterkritiken geschrieben, Drehbücher und eben diese wunderbare Sammlung von Short Stories. Und als ich das zum ersten Mal bewusst dann wirklich gelesen habe, selbst schon als junge Journalistin für Magazine, hat das so viel zu mir im Klingen gebracht, weil mir plötzlich klar wurde, dass das eine Stimme ist, eine weibliche Stimme, wie ich sie bisher noch nie wahrgenommen und gehört habe. Vorher habe ich immer nur Männer gelesen. Ich habe Chandler gelesen, ich habe Hemingway gelesen. Und dann war da plötzlich diese weibliche Stimme und ich dachte, ach guck mal, so kann es gehen. Und es ist bis heute so, dass ich mich in ganz vielen Situationen meines Lebens, auf vielen verschiedenen Ebenen, wenn ich nicht weiter weiß, dann frage ich mich, was hätte Dorothy Parker getan? Das beginnt beim Schreiben, wenn ich mir nicht sicher bin, wie ich eine Szene schreiben soll, wie ich Figuren schreiben soll, wie ich Menschen reden lassen soll, dann frage ich mich, wie sie es getan hätte. Und dann schaue ich auch immer mal nochmal rein. Das Buch ist wahnsinnig zerlesen. Die deutsche Ausgabe, die ich habe, ist bei Kain und Aber erschienen. Ich hatte aber vorher schon andere, die habe ich immer nur verschenkt oder verloren bei Umzügen. Und auch wenn ich im Leben nicht weiter weiß, wenn ich in einen Strudel der Verwirrung gerate, dann frage ich mich, was hätte Dorothy Parker getan? Und die Antwort ist immer, sie hätte für die Schwächeren gesprochen. Sie war eine kompromisslose Humanistin und Kämpferin für die Demokratie. Das liest man nicht in allen ihren Stories sofort durch, weil viele auch sehr ironische Gesellschaftsporträts sind. Aber es gibt zum Beispiel eine Story, die ich allen immer wieder ans Herz legen möchte, die ist relativ am Ende in dieser Sammlung New Yorker Geschichten, die heißt Soldaten der Republik. Sie war nämlich auch Kriegsberichterstatterin und berichtet da aus dem Spanischen Bürgerkrieg. Und wenn man das liest, dann weiß man wieder, was Krieg ist, was Menschlichkeit auch im Krieg bedeutet und warum wir keine Kriege führen sollten. Und damit gehe ich jetzt raus aus meinem Buchtipp und hoffe, Sie nehmen Dorothy Parker nochmal zur Hand und vergessen diese großartige Autorin nicht.
Das wünscht sich Simone Buchholz bei der, ja, muss man sagen, Autorin ihres Lebens, Dorothy Parker. Und besonders hat sie ihr Buch New Yorker Geschichten empfohlen von Dorothy Parker. Simone Buchholz war letztes Jahr Gast hier bei uns in der Lesart mit ihrem Buch Nach uns der Himmel. Und das Gespräch mit ihr, das finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Die Dichterin Mascha Kaleko, die ist viel gefeiert worden in den letzten Wochen, auch hier bei uns im Programm von Deutschlandfunk Kultur. Die jüdische Dichterin ist vor 50 Jahren gestorben im Schweizer Exil. Trotz aller Sehnsucht nach ihrer Lebensstadt Berlin wollte sie nie nach Deutschland zurückkommen, nach der Vertreibung durch die Nazis. Ein sehr besonderes Erlebnis mit Mascha Kalekos Gedichten ist ein neues Hörbuch, bei dem Schauspielerinnen ihre Gedichte sprechen. Das findet mein Kollege Andi Hörmann. Und diese Stimme hier, die kennen Sie wahrscheinlich.
All mein Schmerz ertränke ich in Küssen. All mein Geheimnis trage ich wie ein Kind. Ich bin ein Blatt, zu früh vom Baum gerissen. Ob alle Liebenden so einsam sind?
Schnörkellose Worte und trotzdem diese schwermütige Emotion. Die Gedichte von Mascha Kaleko sind einfach zauberhaft schön. In ihnen scheint sich Gegensätzliches ganz einfach zu ergänzen. Einsamkeit begegnet sie mit Humor, wie etwa in Ältere Dame ohne Anhang.
Am schwersten ist der Sonntag zu ertragen, mit dem so furchtbar einsamen Glas Wein. Und keine Post. Jedoch, ich kann nicht klagen. Da gibt es Damen, die sich selbst servieren, mit Blümlein auf dem rosa Frühstückstisch. Dann Arm in Arm, betagt, doch jugendfrisch, die Galerien schwatzend absolvieren. Dergleichen ist für mich das rote Tuch, bleibt nur der Hund und das geliebte Buch. Und so als Luxus in den schlimmen Tagen zur Antwort geben, nein, ich kann nicht klagen.
Die Gedichte von Mascha Kaleko haben etwas von heiteren Klageliedern. Lyrik, die auch Lyrics sein könnten. Der Sound ihrer Sprache ist unverblümt direkt und lässt die Grenzen zwischen Sprechen und Singen verschwimmen. So wie es die Schauspielerin Rosa Thormeyer in ihrer Interpretation des Gedichts Einsamer Abend ganz reizend macht.
Klang ein Lied, das ist verweht. Gläsern schläft ein Garten. Kleine brave Tischuhr tickt. Porzellanpagode nickt. Muss ich immer warten?
2024 erschien Ich tat die Augen auf und sah das Helle als 256-seitiger Sammelband bei DTV. Die Gedichte und Prosa von Marsha Kaleko hat Daniel Kehlmann ausgewählt. Aus der Veröffentlichung ist nun dieses Hörbuch entstanden. Ein halbes Dutzend Sprecherinnen rezitieren diese zeitlos schöne Poesie. An die 100 Gedichte haben es auf das Hörbuch geschafft. Und ein paar wenige Prosatexte, die nicht selten auch sehr poetisch daherkommen. Wie hier in Spazieren im Greenwich Village, November 1944, gesprochen von Katja Danowski.
Ein Bohemien aber ist einer nur, bis er einer sein möchte. Das ist so ähnlich wie mit der Bescheidenheit, von der irgendwer mal sagte, eine Tugend gibt es, deren sich keiner rühmen darf, Bescheidenheit, denn rühmt er sich ihrer, so besitzt er sie nicht mehr.
Die herausragenden Sprecherinnen bringen die Texte in diesem Hörbuch regelrecht zum Klingen, als würden sie in den besten Momenten mit ihren Stimmen die Reime von Marsha Kaleko auf verschiedenen Instrumenten spielen und aus den Worten tatsächlich Musik machen. Allen voran Katharina Thalbach, die mit ihrer markigen Spreche morbiden Gefühlen Leben einhaucht.
Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben.
Der Titel »Ich tat die Augen auf und sah das Helle« stammt aus dem Gedicht »Sei klug und halte dich an Wunder«. Auf dem Hörbuch fehlt das Gedicht leider. In ihm heißt es »Ich tat die Augen auf und sah das Helle. Mein Leid verklang wie ein gehauchtes Wort. Und ja, es ist dahingehauchte Poesie. Ein wundervolles Hörbuch.«
Mein schönstes Gedicht? Ich schrieb es nicht. Aus tiefsten Tiefen stieg es. Ich schwieg es.
Das Hörbuch Ich tat die Augen auf und sah das Helle mit Texten von Marsha Kaleko, gesprochen unter anderem von Katharina Thalbach und Rosa Thormeyer. Das Hörbuch ist im Goya Lit Verlag erschienen. Die MP3-CD hat 240 Minuten Laufzeit, 20 Euro ist der Preis.